Vom Leben der Natur.
Diese Woche Kohlenstoff und Sternenstaub. Der Astrophysiker Heinz Oberhummer über die Entstehung des Lebens im Weltall. Heute die Ziele der Astrobiologie.
Gibt es Leben außerhalb der Erde? Wie kann solches Leben entstanden sein? Und auch, wie können wir dieses Leben außerhalb der Erde entdecken? Dazu gibt es zwei Ansätze. Einerseits die Suche nach einfachem Leben außerhalb der Erde und zweite, noch wesentlich spannendere, die Suche nach intelligenten Zivilisationen auf anderen Planeten wie der Erde. In den letzten Jahren hat sich die Astrobiologie entwickelt zu einer seriösen Wissenschaft aufgrund von neuen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Früher ist die Astrobiologie von vielen Wissenschaftlern nicht besonders ernst genommen worden. Heutzutage ist es aber durchaus eine anerkannte Disziplin innerhalb der Wissenschaften. Einerseits hat man eben Leben gefunden auf der Erde, das unter extrem lebensfeindlichen Bedingungen existiert. Und wenn es auf der Erde unter solchen Bedingungen existieren kann, kann man annehmen, dass auch auf anderen Planeten Leben sehr, sehr wahrscheinlich ist. Planeten sind irgendwie die Voraussetzung für Leben im Universum. Und es scheint in unserer Galaxie, aber auch im gesamten Universum, offensichtlich von Planeten nur so zu wimmeln. Das Zweite ist, dass das Leben auf der Erde ziemlich schnell entstanden ist, nachdem die Erde bewohnbar wurde. Die erste halbe Milliarde Jahre, also ungefähr 10% der Lebensdauer der Erde bis jetzt, war ja die Erde glutflüssig. Aber sobald die Temperatur unter den Siedepunkt von Wasser, also unter 100 Grad Celsius gesunken ist und Wasser und Meere und Gewässer entstanden sind, ist auch schon das Leben entstanden. Also das ist ziemlich schnell gegangen und da muss man annehmen, dass es auch auf anderen Planeten wahrscheinlich ist, dass solches Leben entstanden sein könnte. Es gibt grundsätzlich folgende Möglichkeiten, um Leben außerhalb der Erde zu entdecken. Erstens auf unserem Nachbarplaneten Mars, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass dort Leben existiert hat oder heute noch Leben existiert. Die zweite Möglichkeit im Sonnensystem ist der Jupitermond Europa, der unter einer gewaltigen Eisschicht wahrscheinlich den größten Ozean des Sonnensystems birgt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Atmosphären von Planeten, die in unserer unmittelbaren Umgebung sind, aber nicht in unserem Sonnensystem, sondern die um andere Sterne kreisen, diese Atmosphäre beobachtet und analysiert und aus dieser Analyse die Erkenntnis gewinnen kann, ob es dort außerirdisches Leben gibt. Gefunden hat man bisher noch keine Lebensformen, aber es ist wahrscheinlich oder möglich, dass man in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich außerirdisches Leben finden wird. Es gibt viele Wissenschaftler, die glauben, dass wir an der Schwelle stehen, außerirdisches Leben zu entdecken. Warum kann man das begründen, dass es eben jetzt wahrscheinlich ist, dass man Leben entdeckt? Es gibt nun erstmals auch die technischen Möglichkeiten, um außerirdisches Leben wirklich nachzuweisen. Einerseits auch in unserem Sonnensystem, dass man dort sogar hinfahren kann, durch die astronomischen Möglichkeiten der Beobachtung von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und schließlich die Analyse von Radio- und Lichtwellen, die von intelligenten Zivilisationen weit weg von der Erde kommen. Es kann aber durchaus sein, dass wir da zu menschheitsbezogen sind und irgendwelche anderen Lebensformen, die vielleicht ganz anderer Natur sein können, uns überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn man einmal tatsächlich außerirdisches Leben finden sollte, dann wäre das sicherlich der gewaltigste Erkenntnisgewinn der Menschheit überhaupt. Dass es außerhalb der Erde Leben geben würde, würde nämlich dann, oder müsste man schließen, dass es überall im Universum Leben gibt. Also jetzt würde die Philosophie und Theologie und auch andere Wissenschaften in den Grundfesten verändern. Und dadurch wäre es wirklich einer der größten Errungenschaften und auch abenteuerliche Errungenschaften, die in der Wissenschaftsgeschichte jemals passiert sind.
Morgen um 5:05 die wichtigsten Elemente.
Vom Leben der Natur.
Diese Woche Kohlenstoff und Sternenstaub. der Astrophysiker Heinz Oberhummer über die Entstehung des Lebens im Weltall. Heute die wichtigsten Elemente.
Wenn jemand sagt, du bist ein Stern, hat er vollkommen recht, weil wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes aus Sternenstaub bestehen. Ich persönlich beschäftige mich ja mit dem Gebiet der nuklearen Astrophysik. Das Spannende an dieser Wissenschaft ist, dass eben die ganz kleinen Objekte in unserem Universum, nämlich die Atomkerne, auf das engste zusammenhängen mit den ganz großen Objekten, wie zum Beispiel den Sternen. Der Kohlenstoff in unserem Gewebe, das Kalzium in unseren Knochen, das Eisen in unserem Blut, der Sauerstoff, den wir atmen, alle diese Dinge sind erst in Sternen entstanden. Tief im Inneren der Sterne werden diese Elemente zusammengebraut. Das hätte uns aber nichts genützt, wenn diese Elemente in den Sternen einfach immer drin geblieben wären. Aber am Ende des Lebens sind diese Sterne explodiert und haben die Wolken, die sich zwischen den Sternen befinden, mit diesen Elementen immer mehr angereichert. Und das ist seit Beginn des Urknalls geschehen. Und schließlich vor 4,5 Milliarden Jahren ist dann die Erde entstanden, auch aus einer Wolke, die sich zusammengezogen hat. Und in dieser Wolke waren alle diese Elemente drinnen, die eben in früheren Generationen von Sternen erzeugt wurden. Beginnen dort das mit Wasserstoff, entsteht Helium und so weiter und dann alle schweren Elemente. Im Mittelalter hat man das als Alchemie bezeichnet. Und genau das können die Sterne. Die können die Elemente einfach erzeugen durch Kernfusion. Darunter auch die vielleicht wichtigsten Elemente für das Leben. Einerseits der Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist deswegen so wichtig, weil nur dieses Atom komplexe Moleküle bilden kann. Man kennt mehr verschiedene Arten von Molekülen, die Kohlenstoff beinhalten, als alle anderen Moleküle zusammen. Und das braucht man für das Leben, weil Leben ist halt einmal etwas Komplexes und da braucht man auch komplexe Molekülstrukturen. Der zweitbeste Kandidat ist Silizium. Silizium ist aber etwas zu starr, weil Leben hat natürlich auch mit Veränderung zu tun. Die Moleküle müssen sich leicht verändern können. Aber Silizium ist, wenn Sie so wollen, Leben aus zweiter Hand, sprich Computer. Der Kohlenstoff ist wichtig. Und das zweitwichtigste Element ist Sauerstoff, weil Leben braucht auch Sauerstoff, vor allem Wasser, H2O, da ist ja der Sauerstoff drinnen, als Lösungsmittel, um den Stoffwechsel überhaupt zu ermöglichen. Also Kohlenstoff und Sauerstoff sind für das Leben die zwei wichtigsten Elemente. Und diese Elemente wurden gebildet in Spätphasen der Sterne, also wenn sie im Alter war. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Sterne genauso wie Menschen verschiedene Phasen durchlaufen, von der Geburt bis zum Tod. Zunächst ist einmal Jugend, wenn man so will. In der Jugend, diese Sterne sind eher dann sehr virulent und eher instabil. Dann kommt eine lange Zeit, was unseren Erwachsensein entspricht, die sogenannten Hauptreihensterne, wo die Sterne vor sich hinbrennen, wie zum Beispiel jetzt unsere Sonne. Und am Ende des Lebens blähen sich dann die Sterne gewaltig auf und werden zu roten Riesen. Auch unsere Sonne, die hat ungefähr jetzt Halbzeit, ist vor 5 Milliarden Jahren geboren, wird noch etwa 5 Milliarden Jahre leben, wird im Alter, am Ende des Lebens zu einem sogenannten roten Riesen und bläht sich auf und verschluckt dabei die innersten Planeten Merkur und Venus. Es wird dann sehr ungemütlich sein auf der Erde. 2,000 bis 3,000 Grad Celsius und natürlich ist dann schon alles Leben erstorben, alles Wasser verdunstet und die Erde löst sich dann langsam auf in der Sonne. Aber das wird, wie gesagt, erst in 5 Milliarden Jahren passieren. Es entstehen ja ununterbrochen auch heute noch neue Sterne und auch neue Planeten. Unsere Erde, unser Planetensystem ist nur eines von vielen, vielen Planetensystemen, die es eben gibt, die auch zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Am Ende des Lebens muss man noch dazu sagen, wenn der Stern explodiert, ein größerer Stern, dann bleiben im Innersten, es hängt jetzt von der Größe des Sternes ab, sogenannte Sternleichen zurück, das sind weiße Zwerge oder Neutronensterne, die sehr, sehr dicht sind oder sogar schwarze Löcher.
Morgen um 5.09 Uhr extreme Umweltbedingungen.
Vom Leben der Natur.
Diese Woche Kohlenstoff und Sternenstaub. Der Astrophysiker Heinz Oberhummer über die Entstehung des Lebens im Weltall. Heute extreme Umweltbedingungen.
Gibt es einfache außerirdische Lebensformen? Es ist einfach so, dass man gelernt hat, nachdem auf der Erde einfache Lebensformen unter extremsten Bedingungen existieren, die man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich in Kühlwasser von Reaktoren, in Salzseen, in unterirdischen zugefrorenen Seen, in der Antarktis, im Gestein bis 10 Kilometer Tiefe. Also durchaus Gebieten, wo man früher geglaubt hat, dass die total lebensfeindlich sind, gibt es eben solches Leben. Diese einfachen Lebensformen nennt man übrigens Extremophile, die eben unter extremen Umweltbedingungen auch existieren können. Und nachdem sie auf der Erde unter solchen extremen Umweltbedingungen existieren, kann man annehmen, dass es auch auf anderen Planeten solches Leben geben kann und dass es sogar wahrscheinlich ist. Wichtig für alle diese Lebensformen ist das Wasser. Ohne Wasser als Lösungsmittel für Leben würde das nicht gehen. Dann würde einfach diese Lebensform vertrocknen, würde sich nicht mehr ändern, würde starr sein. Darum ist man auch so erpicht darauf, dass man Wasser auf anderen Himmelskörpern finden. Man hat also tatsächlich Wasser, ist man jetzt ziemlich sicher, auf dem Mars gefunden. Man nimmt sogar an, dass der gesamte Planet mit Wasser bedeckt war. Wo dieses Wasser heutzutage hingekommen ist, weiß man nicht genau. Entweder ist es in den Weltraum verschwunden oder ist aber unterhalb der Oberfläche noch vorhanden auf dem Mars. Also es gibt die Möglichkeit, eben, dass am Mars wirklich einfaches Leben existiert hat oder vielleicht sogar auch noch heute existiert. Eine weitere Möglichkeit im Sonnensystem ist der Mond Europa, ein Mond, der um den Jupiter kreist. Und auf diesem Mond Europa befindet sich der größte Ozean des Sonnensystems. Und es ist natürlich da draußen so kalt, dass dieser Ozean von einer Eisschicht umgeben ist. Aber man nimmt heutzutage an, dass unterhalb dieser Eisschicht ein gewaltiger Ozean befinden kann. Und muss ich jetzt fragen, also es gibt also Wasser genügend, aber woher kommt die Energie? Die Energie kommt wie auf der Erde, auch aus Heißwasserschloten. Dieser Mond Europa hat nämlich auch Vulkanismus, der dadurch entsteht, dass er von dem Planeten Jupiter ununterbrochen durchgewalkt wird durch, wie man bezeichnet es auf der Erde, als Ebbenflut, und dadurch entsteht Energie. Und damit hat man alle Voraussetzungen für Leben am Grund dieses Mondes Europa, am Grund dieses Ozeans, weil es ist im Wasser vorhanden und es ist Energie vorhanden, eben aus diesem Vulkanismus, der am Grund dieses Ozeans wahrscheinlich existiert. Es kann sein, dass es dort einfaches Leben gibt, aber vielleicht auch komplizierteres Leben, riesengroße Quallen oder was immer, die auch entstanden sein können am Grund dieses Ozeans auf dem Mond Europa. Weiters kann es auch einfaches Leben geben, natürlich auf den Planeten, die nicht um unsere Sonne kreisen, sondern um andere Sterne, die am Himmel stehen, diese sogenannten extrasolaren Planeten. Und kann man dieses Leben nachweisen? Nun, es besteht eine gute Chance in den nächsten Jahrzehnten, dass man über die Zusammensetzung der Atmosphäre dieser Planeten, nämlich hauptsächlich in Form von Wasserdampf, Ozon und Methan, nachweisen kann, dass es dort Leben gibt. Auch unsere Erdatmosphäre ist ja geprägt durch das Leben auf der Erde. Die ist total instabil. Das heißt, wenn es kein Leben geben würde, würden die nach einigen tausend Jahren, könnte es diese Atmosphäre nicht mehr geben. Nur weil es Leben auf der Erde gibt, hat die Atmosphäre diese Zusammensetzung. Vor allem die Pflanzen auf der Erde, die ja bekanntlich den Sauerstoff erzeugen, bewirken, dass diese Atmosphäre irgendwie einzigartig ist für Leben. Und man kann in den nächsten Jahrzehnten es möglich, durch satellitenunterstützte Beobachtungen auch die Zusammensetzung der Atmosphäre auf anderen Planeten analysieren und so indirekt nachweisen, dass es dort einfaches Leben geben kann.
Morgen um 5:05 die Suche nach technisierten Zivilisationen.
Vom Leben der Natur.
Diese Woche Kohlenstoff und Sternenstaub. Der Astrophysiker Heinz Oberhummer über die Entstehung des Lebens im Weltall. Heute die Suche nach technisierten Zivilisationen.
Eine der spannendsten Fragen natürlich ist, gibt es intelligentes Leben, technisierte Zivilisationen außerhalb unserer Erde? Die erste Erkenntnis in dieser Frage wurde von dem Kernphysiker Enrico Fermi gemacht, 1940 schon, der darauf gekommen ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. Aber warum waren die noch nicht da oder warum können wir nichts entdecken, das auf solche hochintelligente, hochtechnisierte Lebensformen schließen lässt? Eine Erklärung ist die sogenannte Zoo-Hypothese, dass sozusagen die irdische Menschheit ein Reservat ist, ein Naturreservat, in das sich diese Außerirdischen nicht einmischen wollen, um die Evolution, die Entwicklung unserer Menschheit nicht zu beeinflussen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sie nicht lange genug existieren. Dass zumindest nur ganz wenige Zivilisationen gleichzeitig existieren in unserer Galaxie, um miteinander zu kommunizieren. Wir wissen von der Menschheit, dass die technischen Errungenschaften gerade mal in den letzten 100 Jahren existieren. Und es kann durchaus sein, dass in der Galaxie, wenn diese Lebensdauer einer technischen Zivilisation sehr kurz ist, nur eine oder ganz wenige technische Zivilisationen gleichzeitig existieren und daher es auch nicht möglich ist, Kontakt mit solchen aufzunehmen, weil die eben einfach nicht vorhanden sind. Nun, man versucht natürlich schon seit ungefähr jetzt 50 Jahren Signale von anderen hochtechnisierten Zivilisationen nachzuweisen im sogenannten SETI-Programm, Search for Extraterrestrial Intelligence, also Suche nach außerirdischen Intelligenzen, hat aber bis jetzt noch nichts gefunden. Aber das soll uns nicht abschrecken, weil bisher nur ein ganz geringer Teil des Spektrums, also der elektromagnetischen Wellen, und nur ganz wenige Sterne abgesucht wurden. Der Flaschenhals dieser Entdeckungen ist nicht die mangelnden Radioobservatorien, sondern die Computerbauer. Man muss nämlich unheimlich viele Signale analysieren, um vielleicht ein Signal zu finden, das auf intelligente Lebewesen schließen lässt. Durch das Ansteigen der Möglichkeiten der Analyse durch Computer ist es aber jetzt wahrscheinlich geworden, dass eben in den nächsten Jahrzehnten vielleicht doch es möglich sein wird, Signale von Außerirdischen zu empfangen. Es gibt eine Formel, die Drake-Formel, die abschätzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist für außerirdisches, intelligentes Leben. Hängt zusammen natürlich mit der Anzahl der Sterne, die es gibt, welche Sterne Planeten haben und so weiter. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leben überhaupt entsteht. Und während man die astronomischen Parameter sehr genau kennt, ist es mit den biologischen Parametern schwierig, weil man einfach nicht genau weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leben entsteht und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leben sich von einfachen Formen zu hochtechnisierten Zivilisationen entwickelt. Wenn man diese Formel verwendet, dann kommt man in unserer Galaxie auf intelligente Zivilisationen zwischen 1, nämlich nur auf der Erde, bis 100.000. Es könnte also in unserer Galaxie viele, viele technische Zivilisationen geben, die vielleicht weiter sind als die irdische technische Zivilisation. Nun, in vielen Hollywood-Filmen werden ja die Außerirdischen oftmals als böse und aggressiv dargestellt. Es ist aber so, dass nach der Ungeziefertheorie, was ist die Ungeziefertheorie? Das ist das Folgende, dass es solche aggressiven und bösen Aliens nicht gibt, weil eine Zivilisation, die zu aggressiv ist, sich vorher durch die Möglichkeiten, die wir haben, Menschheit ist genau an der Grenze, durch Kernwaffen, die natürlich überall im Universum gegeben sind, eine solche Zivilisation sich selbst vorher vernichtet, wenn sie zu aggressiv ist, bevor sie mit der Weltraumfahrt beginnen kann. Es werden also sozusagen nur Zivilisationen in den Weltraum vordringen, die nicht zu aggressiv sind.
Morgen um 5.09 Uhr, Marsarbeit im Universum.
Vom Leben der Natur.
Diese Woche Kohlenstoff und Sternenstaub. Der Astrophysiker Heinz Oberhummer über die Entstehung des Lebens im Weltall. Heute Marsarbeit im Universum.
In den letzten beiden Jahrzehnten hat man etwas gefunden, das äußerst überraschend und komplex ist. Nämlich, dass unser Universum für die Existenz von Leben fein abgestimmt scheint. Das heißt, dass die grundlegenden Parameter des Universums so beschaffen ist, dass auch Leben in unserem Universum möglich ist. Die Physiker nennen das Feinabstimmung, die Philosophen nennen das anthropisches Prinzip und die Theologen nennen das Intelligent Design. Es gibt wirklich überraschende Beispiele für diese Feinabstimmung. Die eine ist die Entstehung von Kohlenstoff und Sauerstoff in roten Riesensternen. Das Interessante daran ist, dass wenn die Kernkraft, das ist einfach die Kraft, die den Atomkern zusammenhält, wenn die Stärke dieser Kraft nur um 1% verschieden wäre, die Sterne entweder keinen Kohlenstoff oder keinen Sauerstoff erzeugt hätten und daher Leben auch in unserem Universum nicht möglich wäre. Also wie gesagt, das Leben hängt an den sprichwörtlichen seidenen Faden. Wir haben da auch einfache Rechnungen durchgeführt. Am Anfang, wie wir das erste Mal gemacht haben, bin ich richtig gegen erschrocken. Wenn man für die Stärke der Kernkraft ein bisschen anderen Wert eingibt, dann produziert dieser Stern einfach keinen Kohlenstoff oder Sauerstoff. Eine andere Möglichkeit ist die Häufigkeit zum Beispiel von Materie und Antimaterie beim Urknall. Wenn es gleich viel Materie und Antimaterie gegeben hätte, wären die einfach zerstrahlt und unser Universum wäre eine Strahlungswüste ohne Leben. Es wäre nur einfach Strahlung, elektromagnetische Strahlung vorhanden. Es würde keine Planeten, keine Sterne, es würde da einfach nichts geben. Es war aber in Wirklichkeit so, dass nur 1 Milliardstel mehr Materie als Antimaterie vorhanden ist. Und das ist der Teil, aus dem wir bestehen, die Sterne, die Erde, die Sonne, wir, das Leben, die Steine, die Natur. Also es ist auch eine extreme Feinabstimmung. Wenn nämlich ein bisschen mehr Materie vorhanden gewesen wäre, dann wäre das Universum, hätte sich ausgedehnt und wäre nach einer ganz kurzen Zeit wieder in sich zusammengefallen. Dann würde es kein Leben geben, weil das Leben braucht eine ziemlich lange Zeit, bis es entstehen kann. Einfach braucht es einmal 10 Milliarden Jahre in etwa, bis die notwendigen Elemente entstanden sind und dann braucht es noch einmal 5 Milliarden Jahre, bis das Leben von einer einfachen, primitiven Zelle bis zu einer technischen Zivilisation sich entwickelt. Manche Wissenschaftler sagen, da steckt ein Mehr dahinter, das erklärt werden soll. Es ist schon sehr verblüffend, dass eine solche Maßarbeit in unserem Universum existiert, dass es auch Leben gibt. Nun, es gibt eine theologische Erklärung, die ist natürlich ganz einfach. Es gibt einen Schöpfer, der das so gemacht hat, so fein abgestimmt hat, dass es auch Leben geben kann. Die Physiker bevorzugen eine andere Erklärung, nämlich das sogenannte Multiversum. Es ist möglich, dass es viele, viele Universen gibt, die eben auch verschiedene Gesetze haben. Und irgendwo natürlich sind dann die Naturgesetze genauso, dass auch Leben existieren kann, wie zum Beispiel in unserem Universum. Aber man kann auch die Multiversum-Theorie theologisch interpretieren. Bevor ein Schöpfer da ganz genau die Stärke der Kernkraft einstellt, um Leben zu ermöglichen, wäre es doch viel einfacher, unendlich viele Universen zu schaffen. Das wäre der größere Wurf. Und in manchen Universen wird es dann eben genau passen, wie in unserem Universum, dass eben Leben existieren und sich entwickeln kann. Ich bin jedenfalls, wie viele Wissenschaftler, davon überzeugt, dass es außerhalb der Erde Leben gibt und dass in naher Zukunft es auch möglich sein wird, dieses Leben zu entdecken.
Sie hörten Kohlenstoff und Sternenstaub. Heinz Oberhummer vom Atominstitut der österreichischen Universitäten an der Technischen Universität in Wien sprach über die Entstehung des Lebens im Weltall. Gestaltung Lothar Bodingbauer. Redaktion Renate Plihm.